Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, zur Permakultur und der Pflanzenkohle. Mein Name ist Nils, dabei ist mein Kollege der Franz.
Hallo und herzlich willkommen.
Und heute haben Franz und ich uns ein wichtiges Thema ausgesucht. Wir haben nämlich unsere gebündelten Gartenerfahrungen, die wir in den letzten Monaten haben sammeln können, zusammen gebündelt, doch mal mehr gebündelt, und ein Thema ausgemacht, das sich Schädlinge nennt, besonders Schnecken im Garten, und wollen mal untersuchen, was kann man denn jetzt dagegen machen. Wir haben nämlich, wer das in den letzten Folgen noch nicht ganz gehört hatte, wir haben auf unserer Fläche viele Schnecken, die unser Gemüse wegfressen. Und weil wir ja auf Methoden wie zum Beispiel das Schneckenkorn und andere chemische Keulen nicht zurückgreifen wollen, müssen wir uns andere Gedanken machen. Und dabei können uns zum Beispiel Nützlinge helfen. Und um die soll es heute gehen, nämlich Franz und ich haben uns die 5 für uns wichtigsten Nützlinge rausgesucht, die gegen Schädlinge im Garten helfen können.
Nicht nur Schnecken, auch viele andere.
Genau, es sind auch noch viele andere mit bei. Was das für Nützlinge sind und wogegen sie helfen können, das werdet ihr im Verlauf dieser Folge erfahren. Und natürlich auch, wie du, lieber Hörer, liebe Hörerin, diese Nützlinge in deinem Garten anzüchten kannst, beziehungsweise anlocken kannst, damit sie auch die gute Tat in deinem Garten verbringen. So, bevor wir in das Thema einsteigen, ganz kurz, mir ist gestern was ganz Interessantes passiert, das muss ich einmal loswerden. Und zwar habe ich das noch nie gesehen. Es ist ein ähnliches Phänomen wie zwischen Nützlingen und Schädlingen. Ich war nämlich am Joggen durch die Felder und habe dort gesehen, wie ein Greifvogel, ich glaube es war ein Bussard, in den Sturzflug ging über ein Feld. Und ich habe mir das angeschaut, weil ich mal gehört habe, wenn man joggen geht und Greifvögel in der Nähe sind, greifen die auch manchmal Menschen an. hat er zum Glück nicht gemacht, aber er hat sich auf eine kleine Schar Vögel gestürzt und für mich sah das aus wie Krähen. Und dann ist was passiert, was ich nicht erwartet habe. Die Krähen sind aufgeflogen und 2 Krähen sind auf den Greifvogel zugeflogen und haben den attackiert. Und da ging dann so ein richtiger Luftkampf los, bis dann am Ende, nach so ein paar Sekunden, der Greifvogel den Rückzug antrat, aber immer wieder von diesen Krähen attackiert wurde, die von oben und von unten auf ihn herabgestürzt waren. Und ich hätte nicht gedacht, dass diese Vögel so wehrhaft sein können.
Das habe ich auch schon öfter gesehen. Das ist der Vorteil, wenn man komplett auf dem Land wohnt und nicht nur mitten im Dorf, weil da sind sehr viele Greifvögel unterwegs. Und das sieht man doch öfter, dass gerade so Krähenvögel oder Elstern hinter Bussarden hinterher sind und denen auch die Beute streitig machen wollen, auch wenn sie gar nicht von ihnen geklaut wurde, sondern wenn sie einfach nur sehen, ah, der hat hier Beute, die schnappe ich mir. Also ganz schön freches Verhalten, aber führt wohl oft auch zu Erfolg. Sonst würden sie es ja nicht machen.
Genau. Und so ein freches Verhalten hat auch unser erster Nützling, den wir uns hier vornehmen möchten.
Wow, was für Überleitungen heute.
Ja, ne, es wirkt fast, als hätte ich mir Gedanken gemacht. Den ersten Nützling, den ich mir ganz deutlich rausgesucht habe, das ist die parasitäre Wespe. Hast du bestimmt schon mal von gehört, ne?
Schlupfwespen, gerade im ökologischen Landbau, ein sehr großes Thema.
Richtig. Da werden sie auch benutzt, nicht nur im ökologischen Landbau, auch in Bäckereien zum Beispiel. Habe ich mal von einem Bäcker gehört. Wenn es dort einen Befall gibt von einem Insekt, dann werden dort Schlupfwespen ausgesetzt, die dann wiederum das Insekt, was den Befall ausgelöst hat, kaputt macht. Diese Wespen sind keine normalen Wespen, sie sind unschädlich für den Menschen, sind so 2-3 Millimeter lang. Schwarz mit rot-gelblichen Beinen und ganz langen Fühlern. Wenn man mal ein Foto sieht, dann sieht man die bestimmt auch mal irgendwo draußen. Die kommen nämlich wild vor. Die sind hier heimisch, kann man aber auch zukaufen, wie Franz gerade sagte, in der Landwirtschaft zum Beispiel.
Du beziehst dich aber jetzt auf eine spezielle schon, weil die können ja durchaus unterschiedlich aussehen, Schlupfwespen.
Richtig. Ich beziehe mich auf die, muss ich wieder ablesen, Cortesia glomerata. Das ist die Kohlweißlings-Schlupfwespe oder Brackwespe. Also die Wespe, die... Und lass mich anders anfangen. Schlupfwespen haben meist einen ganz speziellen Geschmack, was für ein Wirt sie nehmen. Und diese Wespe hat sich auf den Kohlweißling, das ist eine Raupe bzw. ein Schmetterling, der daraus entsteht und vor allem Kohlpflanzen befällt, auf diesen hat sie sich spezialisiert. Ich habe es gerade gesagt, die befällt vor allem den großen Kohlweißling, aber auch andere Raupensorten, aber dann nicht so gerne. Ne? Die orientiert sich an Geruch, die riecht nämlich die Kohlpflanzen, deswegen fliegt sie auch genau zu diesen Kohlpflanzen und findet dann auch meistens immer diese Raupen. Und jetzt beginnt ein ganz, ganz, ganz spannendes Spiel, wenn diese Wespe eine Raupe gefunden hat. Diese Raupen können nämlich viel größer sein als die Wespe und auch viel stärker und die Raupen wehren sich. Die, oh ja, vielleicht ein kurzer Spoiler, beziehungsweise ein kurzer Disclaimer. Es könnte jetzt eine Triggerwarnung, genau so nennt sich das ja, eine kleine Triggerwarnung. Die nächste Beschreibung von diesem Nützling wird jetzt etwas drastisch sein. Wenn jemand ein weiches Gemüt hat, kann er gerne 10 Minuten nach vorne springen zum nächsten Nützling.
Bis später dann, ne?
Ja. Okay, also die Raupe, genau, die Wespe hat jetzt diese Raupe gefunden und dann beginnt ein blutiger Kampf. Die Wespe versucht nämlich, die Eier in diese Raupe zu legen, wie das diese parasitären Wespen machen. Und die Raupe wehrt sich. Und da die Raupe stärker ist, verletzt sie die Wespe auch und kann sie meistens, wenn sie größer ist, erfolgreich abwehren. Irgendwann schafft es dann die Wespe, die Eier in die Raupe zu legen. Braucht nur ein paar Sekunden dafür. Und dann ist die Wespe auch ziemlich geschunden. Die macht es danach nicht mehr so lang. Aber sie hat ihren Sinn erfüllt. Und die Eier sind gelegt und dann passiert im Grunde 2 Wochen lang gar nichts mehr. Die Raupe lebt ganz normal weiter, frisst ganz normal weiter und merkt gar nicht, wie in ihrem Inneren kleine Larven heranwachsen und sich von ihren Körperflüssigkeiten ernähren, ohne aber die Raupe selbst zu töten und in Mitleidenschaft zu ziehen. Was sie auch nicht merkt, ist, dass sie mit einem Virus infiziert wurde von dieser Wespe, der speziell darauf ausgerichtet ist, dass er die Raupe, beziehungsweise dass er die Immunantwort der Raupe auf die Eier der Wespe verhindert. Schon ein ganz schön ausgeklügeltes System. Nach 2 Wochen ist es dann soweit. Die Larven innerhalb der Raupe sind groß genug, dass sie schlüpfen können. Sie paralysieren die Raupe mit kleinen Chemikalien, die sie absondern. Und dann, ja, larven sie sich aus dieser, sie winden sich aus der Raupe hervor. Sieht ganz interessant aus. Gibt es einige Insektenbeobachter, die das mal abgefilmt haben. Kann man sich wirklich mal angucken auf YouTube und so weiter, wenn man sich dafür interessiert. Und dann, sobald die Larven dann aus der Raupe hervortreten, die Raupe ist paralysiert, bleibt einfach da liegen, wo sie gerade ist, dann fangen die Larven an, sich einzuspinnen. Das sind also 20, 30 kleine Larven neben dieser Raupe, und die fangen an, einen Kokon um sich zu bilden. Und die Raupe lebt währenddessen noch die ganze Zeit. Und jetzt beginnt was ganz Spannendes. Sie beginnt nämlich, den Kokon der kleinen Larven zu verstärken. Mit ihrer eigenen Seide. Und die Raupe lebt immer noch. Hat aber gar keine Lust mehr, irgendwas zu fressen oder sich selbst zu verpuppen oder irgendwas anderes zu machen. Sondern sie bleibt einfach auf diesem kleinen Haufen von verwebten Kokons stehen. Und bewacht die. Die bewacht die so lange, bis sie vor Erschöpfung und vor Hunger stirbt. Und sie verteidigt diesen Kokon auch gegen andere Insekten. Die schüttelt sich dann und attackiert sie, wenn dann kleine Fliegen oder sowas näher kommen. Und das geht dann eine ganze Zeit lang so weiter. Die Larven wachsen, die Raupe stirbt dann irgendwann. Und nach so etwa 1 Woche, 10 Tagen, schlüpfen die kleinen Raupen dann aus dem Kokon heraus. Und beginnen im Grunde direkt das zu machen, was Tiere machen. Der Kreislauf beginnt von vorne, sie paaren sich und die weiblichen Larven können dann auf einen neuen Fangzug gehen.
Genau, ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, da schlüpfen Raupen raus. Da schlüpfen keine Raupen draus, sondern wieder Wespen, oder?
Ja, verzeih, genau. Da schlüpfen die kleinen neuen Schlupfwespen raus, die dann wieder andere Raupen befallen können.
Das war natürlich eine sehr spannende Geschichte. Wir hatten das Beispiel ja, glaube ich, schon mal in der Tierethik-Folge, ne? Was humaner ist, ob ich jetzt die Raupe töte oder wenn diese Schlupfwespe das macht. Jetzt nach deiner so detaillierten Ausführung ist das natürlich nochmal eine neue Frage. Wenn ich das noch einmal zusammenfassen darf und du sagst dann, ob ich es richtig verstehe. Die ist deshalb ein Nützling für uns, weil sie die Raupe des Kohlweißlings infiziert und diese dann nicht so lange lebt und sich natürlich auch nicht fortpflanzen kann, wie sie eigentlich würde. Das heißt, sie ist zwar noch 2 Wochen, waren das, glaube ich, weiter an unserem Kohl, aber danach stirbt sie und kann sich nicht mehr verbreiten. Dadurch wird die Kohlweißlingspopulation eingedämmt und wir haben deutlich weniger Fraßschäden an unserem Kohl.
Ganz genau. Und wo du gerade die Ethikfrage aufgeworfen hast, die Wespe ist natürlich nicht gefeit gegen alle anderen Feinde. Sie hat nämlich auch Feinde. Und ein Feind, das ist ein bisschen ironisch, ist eine andere parasitäre Wespe. Das nennt sich dann Hyperparasitismus. Das heißt, wenn ein Parasit einen anderen Parasiten befällt. Und diese parasitäre Wespe, die legt auch Eier in dieselbe Raupe, Und nachdem die Larven von unserer Kohlweißlingswespe geschlüpft sind, schlüpfen dann auch die Larven von der hyperparasitären Wespe und befallen dann die Larven von unserer parasitären Wespe, die wir eigentlich haben wollen. Also du siehst, es ist ein ganz schönes Kuddelmuddel da.
Das klingt ja super für mich, der ich Kohl anbaue. Aber jetzt geht's ja bei uns auch so ein bisschen drum, wie kann ich denn jetzt, also die werden wahrscheinlich von alleine auch irgendwie zu mir kommen, aber wie kann ich denn dafür sorgen, dass sie sich noch heimischer fühlen, dass sie sich wohler fühlen? Wie kann ich meinen Garten darauf hin ausrichten, dass ich mehr von diesen Schlupfwespen bei mir im Garten habe?
Da gibt's im Grunde drei mögliche Punkte, mit denen man die anlocken kann, wenn ich das so nennen darf. Der erste ist, Überraschung, keine Pestizide benutzen, keine Insektizide benutzen, weil das tötet die kleinen Wespen. Mhm. Und dann haben wir keine mehr da. Ein weiterer Fraßfeind, den ich jetzt eben noch nicht erwähnt hatte, sind natürlich Vögel, also insektenfressende Vögel. Gut, die würde ich jetzt nicht versuchen fernzuhalten, das ist ein natürlicher Kreislauf. Was wir aber als zweites machen können, also keine Pestizide benutzen, als zweites ihnen Futter bereitstellen. Und was fressen denn so kleine Wespen? Denn die fressen nicht diese Raupen, beziehungsweise sie wachsen in den Raupen an, aber später müssen sie sich ja noch ernähren. Und sie fressen Pollen und Honigtau, das ist das, was von Läusen abgesondert wird. Aber hauptsächlich fressen sie Nektar. Und Nektar wird ganz viel von zum Beispiel Doldenblütlern bereitgestellt. Das heißt, wenn wir Doldenblütler im Garten haben, dann haben wir eine gute Futterstelle für unsere parasitären Wespen. Und der dritte Punkt, die Wespen müssen ja irgendwie von einem Jahr ins nächste kommen. Deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wie überwintern diese Wespen. Einmal in den Kokons, wo sie gelegt waren. Das heißt, wenn wir solche Kokons sehen, nicht wegmachen. Ne? Mhm. Dann in der Wirtsraupe selber, wenn jetzt die Raupe selber auch überwintert, können die Eier bzw. die Larven innerhalb der Raupe überwintern. Und befruchtete Weibchen können auch überwintern. Und die ziehen sich dann zurück in kleine Baumstümpfe, Grasbüschel und Moos. Hatten wir ja auch mal eine Folge zu gemacht. Wer es noch nicht kennt.
Werden wir heute öfter hören, das Moos. Das habe ich nämlich auch schon ein paar Mal gelesen im Zusammenhang mit Lützlingen. Was ich auch noch gelesen habe zum Kohlweißling ist, dass wenn man sollte ja nie auf einen Punkt gehen. Ne? Ich sollte jetzt nicht nur Schlupfwespen unterstützen und dann hoffen, dass meine Kohlweißlinge alle wegbleiben. Und ich habe gelesen, dass wenn man Tomaten zwischen die Kohlpflanzen pflanzt, dann, das haben wir ja auch in dieser Plant Partners Folge schon mal besprochen, dann verwirrt es die Kohlweißlinge und sie finden den Kohl nicht und können den nicht so gut ablegen. Deshalb, da hier so eine ganzheitliche Lösung, finde ich super. Hast du noch was zu dem
Schlupfwespen? Noch eine Sache, und zwar, wenn wir den Überwinterungsmöglichkeiten bieten wollen, ne, wie gesagt, Grasbüschel, Baumstümpfe und sowas da lassen, wir können auch ein Insektenhotel aufbauen, das ist dann ein Holzstamm mit kleinen Löchern drin. Aber wie du gerade gesagt hast, das ist dann keine einseitige Lösung, weil da drin werden sich natürlich nicht nur parasitäre Wespen einnisten, sondern auch andere Insekten und das ist auch okay.
Mhm. Was auch okay ist, du hast ja eben gesagt, wir hätten Probleme mit Schnecken gehabt und da habe ich einen Nützling, den wir da gut unterstützen können, nämlich die Blindschleiche. Wir haben ja gesagt, wir haben viele Schnecken bei uns gehabt, wir haben aber auch Blindschleichen bei uns gefunden und das ist der nächste Nützling, über den wir sprechen möchten, der einen ganz anderen Schädling bekämpfen kann, nämlich die Schnecken, als den du eben vorgestellt hast. Vielleicht ganz kurz, dass wir mit ein paar Dingen über die Blindschleiche aufräumen. Die Blindschleiche ist keine Schlange, auch wenn sie natürlich genauso aussieht, sondern eine Echsenart aus der Familie der Schleichen. Und sie ist auch nicht blind. Also sie kann durchaus schemenhaft erkennen. Nein, sie kann auch ein bisschen besser gucken. Sie kann nur keine Farben, glaube ich, unterscheiden. Und was mich auch noch fasziniert hat, bitte?
Das können ja viele Tiere nicht Farben unterscheiden.
Genau. Und was mich aber auch noch überrascht hat, ist, wie alt Blindschleichen werden können. Ja, es gibt gefangene Tiere, die fast 50 Jahre alt geworden sind und in der freien Wildbahn sind immer noch 30 Jahre möglich. So, das kurz die Fun Facts zur Blindschleiche. Ich finde immer, wenn man Tiere, und das ist ja unser Ziel hier, wir möchten die schützen und unterstützen, dann muss man ein bisschen wissen, wie die leben. Und das gehen wir jetzt auch mal bei der Blindschleiche ein bisschen durch. Denn die Blindschleiche, ihre Hauptnahrung sind Nacktschnecken. Und Nacktschnecken sind ja die Schnecken, die uns meistens Probleme machen. Und die Blindschleichennahrung besteht zu 90% aus Nacktschnecken.
Ich habe da einen kleinen Funfact zu den Nacktschnecken. Und zwar habe ich gelesen, auf einer sehr, sehr unwissenschaftlichen Funfacts for Kids Seite, dass eine Blindschleiche bis zu 20 Schnecken in 20 Minuten fressen kann. Jetzt bist du baff.
Ich habe gelesen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich habe gelesen, dass sie bis zu einer halben Stunde braucht, um einen Regenwurm zu essen, weil sie nicht klein beißen kann und sie den Stück für Stück so in einem essen muss. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so schnell bei Schnecken ist. Vielleicht sehr kleine.
Vielleicht, ja genau, vielleicht waren es sehr kleine Schnecken und eine sehr große Blindschleiche. Oder das hat sich einfach jemand ausgedacht. Das ist das Problem bei diesen kleinen Fun-Fact-Seiten, bei denen man die Quelle nicht überprüft hat.
Vielleicht habt ihr schon gesehen, wie eine Blindschleiche 20 Schnecken in 20 Minuten isst oder so. Vielleicht gibt es bei YouTube irgendein Video-Challenge dazu. Ich weiß es nicht. Aber reden wir mal wieder weiter über unsere Blindschleiche und wie wir sie unterstützen können, damit wir weniger Schnecken im Garten haben. Also, die Blindschleiche lebt sehr gern geschützt und das ist auch ein Grund, warum wir generell relativ wenig über Blindschleichen wissen, denn sie versteckt sich sehr gut. Und wenn man überlegt, klar, man sieht die schon mal auf dem Weg, weil sie sich da sonnen, ne? Also sie müssen ja als wechselwarmes Tier müssen sie Sonne tanken, aber ansonsten leben sie sehr versteckt und das ist auch schon ein Punkt, wie wir ihren Lebensraum im Garten verbessern können, nämlich indem wir ihr Versteckmöglichkeiten bieten. Also zum Beispiel Bodenbedeckerpflanzen wie Klee zum Beispiel, aber auch Haufen aus Ästen oder Laub. Auch ein Komposthaufen ist super, wo die sich halt sehr gut verstecken können. Und die leben auch unter der Erde. Also sie schlängeln sich auch unter der Erde lang und kommen dann irgendwo aus der Erde raus und fressen dann, was auch immer sie da so finden. Was ich auch noch sehr spannend fand, über die Blindschleiche zu lesen, ist, dass sie auch Reviere haben. Ne? Also wie viele andere Tiere auch, haben sie Reviere, die aber relativ klein sind. Also ein Blindschleichenrevier ist ungefähr 200 Quadratmeter groß. Also kann man im Garten durchaus auch mehrere finden. Und ich kann mich erinnern, dass wir auf unserer Fläche 2 Stück gefunden haben. Und das war aber im Mai, Juni so rum. Und das ist Paarungszeit. Und dann verlassen sie auch durchaus mal ihre Reviere. Und deshalb hoffe ich, dass wir bald viele kleine Blindschleichen auf unserer Fläche haben.
Das wäre schön. Habe ich noch nie gesehen, kleine Blindschleichen.
Vielleicht dazu, anders als bei Schlangen, vielleicht gibt es auch Schlangen, die keine Eier legen. Auf jeden Fall legen die Blindschleichen keine Eier, sondern die Eier liegen quasi in der Blindschleiche und die gebären dann lebende kleine Schleichen. Kommen wir mal wieder zurück zur Blindschleiche. Meistens leben sie im Wald oder an Waldrändern, deshalb ist es bei uns die Chance auch hoch, dass wir welche treffen, was wir natürlich jetzt auch gemacht haben. Und bei uns leben sie im Mulch. Und jetzt habe ich aber einen sehr großen Steinhaufen bei uns hingelegt, weil die Steine erwärmen sich in der Sonne und dann kann sich die Blindschleiche, die vor allen Dingen sehr früh morgens und sehr spät abends auf Beutezug geht und nicht in der prallen Mittagssonne, kann sich dann da auch aufwärmen und sich natürlich auch verstecken. Deshalb das Möglichkeit Nummer 2, wie wir unsere Blindschleichen unterstützen können. Was noch ein ganz großer Punkt ist und was ja oft bei Tieren im Garten ein Punkt ist, ist Katzen. Katzen sind ein riesiges Problem für Blindschleichen, weil sie die fressen, ist genau wie bei Vögeln oder vielleicht haben wir nachher auch noch was anderes, was Katzen so gerne fressen. Deshalb, das ist ein Problem. Und was man auch noch sagen sollte, wenn Blindschleichen da sind, nicht im Schwanz ziehen, weil die können den abwerfen, aber der wächst nicht wieder nach und dann sind sie ein Leben lang verstümmelt. Bist du ein Blindschleichen-Fan, Nils?
Ich bin ein großer Blindschleichen-Fan, aber ich dachte, diese Schwanzspitze würde nachwachsen und das wäre so ein, naja, was man halt macht, wenn ein Feind kommt, dann zappelt er ein bisschen, der Feind spielt dann mit der Schwanzspitze.
Also so wie ich es gelesen habe, nicht. Bei Eidechsen geht es ja, glaube ich, da sieht man auch schon mal, dass die eine andere Schwanzfarbe dann haben, aber ich glaube, Blindschleichen können, da wächst er nicht nach.
Da kann man ja in der Blindschleiche schon sehen, ob sie schon einmal schwierige Zeiten überstanden hat.
Richtig, richtig. Ne? Die Blindschleiche hat natürlich auch viele Feinde, gerade Vögel zum Beispiel. Aber vielleicht, was man auch sagen muss, Fahrradfahrer sind ein großes Problem für Blindschleichen. Sie werden weniger von Autos überfahren, sondern mehr auf so Waldwegen. Ich habe ja gesagt, sie leben viel im Wald. Und da sind halt viele Fahrradfahrer unterwegs und die fahren dann oft Blindschleichen platt. Blindschleichen überhaupt nicht giftig und auch nicht gefährlich. Also es gibt keinen Grund, Blindschleichen nicht im Garten zu wollen.
Ja, hast mich überzeugt. Will ich
haben. Alles klar. Alles klar. Also ich denke, gerade wegen der Schnecken, ne? Also Schnecken ist, wir kommen nachher noch zu einem anderen Tier, was Schnecken frisst, aber gerade Schnecken, die sind ja halt so groß, dass viele von diesen kleinen Tieren, die gar nicht fressen können. Und deshalb können wir, glaube ich, froh sein, wenn wir so einen Schneckenvertilger bei uns im Garten haben.
Ja, genau. Wie lange sie auch immer für eine Schnecke braucht, solange sie genug davon frisst, sind wir glücklich. Und wurde jetzt gesagt, dass der Hauptteil 90% aus Nacktschnecken besteht, die Nahrung. Also da bleibt ja wenig Platz für andere Sachen. Von daher bin ich ganz glücklich, dass sie da sind und bin mal gespannt, wie viele wir da noch durchfüttern können.
Ich hoffe viele. Was ich gelernt habe, ist, dass sie überwintern, auch in so einer Winterstarre und das in Höhlen oder so Gruben. Und da habe ich mir gedacht, unser Käferkeller ist eigentlich optimal für die, weil sie brauchen es frostfrei und ich denke, der ist tief genug, dass es da frostfrei ist und der ist auch oben bedeckt. Vielleicht überwintert da eine.
Das wäre ja was Schönes. Könnte man wahrscheinlich nicht nachgucken, weil wenn man es nachguckt, dann macht man es ja kaputt. Aber wir würden ja im nächsten Jahr sehen, ob dann noch ein paar da sind, beziehungsweise ob sie sich vielleicht in der Nähe von dem Käferkeller rumtreiben. Außerdem sind da Käfer und wahrscheinlich auch Schnecken.
Oder wir müssen natürlich eine Überwachungskamera aufstellen, die wir dann live schalten, alle können zugucken und wir warten drauf, dass da die Blindschleiche rein oder rausgeht.
Schöne Idee. Aber du hast noch einen weiteren Nützling vorbereitet, sehe ich gerade.
Ich habe noch einen Nützling hier mit ins Spiel gebracht und auch dieser ist unter anderem gegen Schnecken nützlich. Nicht nur, aber auch. Und das ist ein Vertreter, von dem ich es gar nicht gedacht hätte, den ich aber auch schon bei uns auf der Fläche gesehen habe. Und zwar ein sehr großer Käfer, nämlich die sogenannte Goldleiste oder der violette Laufkäfer. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal gesehen, der ist relativ groß. Also der kann so 3 Zentimeter kann er lang sein. Klingt jetzt nicht so lang, aber wenn man einen Käfer in der Größe hat, dann denkt man schon, oh wow, der ist ja groß. Und der ist schwarz und hat so violette, blaue Ränder. Die können aber auch ein bisschen andere Farben haben. Also da gibt es viele verschiedene Ausprägungen. Und dieser Käfer, bevor ich das sage, was er kann, hat der Nils noch was beizutragen.
Ist immer schön, wie du das ankündigst. Ja, ich habe als die ersten Male, wo ich diesen Käfer gesehen habe, musste ich dran denken, er sieht aus wie ein langgezogener Mistkäfer.
Das stimmt. Ja, Mistkäfer erkennen, glaube ich, viele. Und genau, er sieht so ein bisschen aus. Er sieht halt aus, wie man sich einen Laufkäfer vorstellt, in groß und schwarz. So könnt ihr ihn euch ungefähr vorstellen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt. Auch dieser Käfer, man denkt es nicht, aber auch dieser Käfer ernährt sich von Nacktschnecken und auch von Schnecken, die größer sind als er. Ne? Ausgewachsene Nacktschnecken sind natürlich noch ein ganzes Stück größer, aber auch die frisst er. Er hat nämlich extrem scharfe und starke Kiefer und mit denen kann er auch große Nacktschnecken zerteilen. Du hast ja schon deine Triggerwarnung ausgesprochen. Da können wir jetzt hier ruhig drauf eingehen, wie so ein Laufkäfer eine Schnecke zerlegt. Also das ist echt stark und er frisst sogar kleine Mulche, also so Salamander, so kleine Feuersalamander, kann der Käfer fressen. Also der macht von nichts halt. Das ist auch immer so ein Punkt. Manchmal sind es halt auch sind so Nützlinge, fressen halt auch andere Nützlinge. Ne? Also das werden merken, so eine Blindschleiche wird vielleicht auch Käfer fressen, die uns irgendwelche Schädlinge wegfressen. Deshalb manchmal muss man das halt als Kollateralschaden dann mit in Betracht ziehen. Ist halt so. Und wenn es aber ein Überangebot an Nacktschnecken gibt, wird er wahrscheinlich mehr Nacktschnecken fressen als irgendwelche anderen Sachen.
Ja, spannend. Aber also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Käfer eine Nacktschnecke komplett auffrisst. Tötet er die dann einfach und frisst so ein bisschen was davon und lässt den Rest liegen?
Wenn er ein großes Angebot hat, kann ich mir das natürlich vorstellen. Es gibt Videos bei YouTube, wo man sieht, wie er sie zumindest anfängt zu zerteilen. Da kann man gerne mal reingucken, aber ich hab jetzt nicht den ganzen Fressvorgang gesehen. Vielleicht sucht er sich auch das Beste raus. Vielleicht gibt es Teile, die er lieber isst als andere. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sind große Schnecken auch nicht seine Hauptbeute, sondern er geht eher auf die kleinen.
Die ja auch schwieriger abzusammeln sind.
Genau, richtig. Richtig. Er soll die Großen ruhig da lassen, die sich schon fast durchgefüttert haben. Die Großen nehmen wir dann. Okay, auch dieser Käfer ist nacht- und dämmerungsaktiv, deshalb wird er auch die Gartenpolizei genannt, die auf Nachtstreife unterwegs ist. Denn meistens sieht man ihn nur nachts und das Gleiche gilt auch für die Larven. Ne? Also gibt es natürlich auch in Larvenform diesen Käfer. Jetzt kommen wir aber zu den wichtigen Dingen. Wie können wir denn diesen Käfer bei uns unterstützen, dass er uns bei der beim Schnecken von Fressen, beim Fressen von Schnecken unterstützt? Er frisst nämlich übrigens auch Schneckeneier. Und du hast es ja eben schon angesprochen, das Moos und das Moos bietet auch ein Habitat für unseren Laufkäfer hier, ne? Für unsere Goldleiste. Und er lebt gerne in Moos oder unter Steinen. Also auch wieder so, ne? Man merkt es schon. Tiere werden nicht gern von oben gesehen, also sie verstecken sich gerne irgendwo drunter und so offene Flächen sind gar nichts für die. Deshalb kann man hier zum Beispiel auch mit Bodenbedeckern diesen Käfer unterstützen. Auch Hecken sind halt immer für alles irgendwie gut, habe ich das Gefühl. Und auch Laub und Asthaufen. Haben wir eben auch schon bei der Blindschleiche gehört, für hier gilt das Gleiche. Und die Käfer müssen ja auch den Winter irgendwo überstehen. Und da bieten sich vor allen Dingen so Steinmauern oder so Steinhaufen an, wie ich sie ja eben schon mal angedeutet hatte. Was ich auch noch zu dem Käfer habe, was ganz interessant ist, und zwar bildet der sehr schnell Unterarten aus. Also, ne, wenn er irgendwie räumlich getrennt wird oder so, dann entwickeln sich diese Arten, passen sich sehr schnell an diese neue Umgebung an und entwickeln sich so ein bisschen anders. Aber deshalb gibt es sehr viele so Unterarten, die sich aber alle miteinander kreuzen lassen und auch alle fertile Nachkommen haben. Damit kommen wir schon so ein bisschen in den Artbegriff rein. Ich weiß nicht, ob du kennst, ne? Wie definiert man eine Art? Ob du das schon mal was zu gehört hast? Ist ja gar nicht so einfach, ne? Was würdest du so, ja?
Kannst du mir gerne erklären? Ich habe da wahrscheinlich wenig mehr Ahnung als jemand, der gar keine Ahnung hat.
Okay, ja. Hat er schön unterbrochen, dass ich hier mit einer Frage das eingeleitet hätte, wie du eine Art definieren würdest?
Ich würde wahrscheinlich versuchen, Merkmale mir zu nehmen, zum Beispiel, wie die Fühler geformt sind und wie die Beinchen geformt sind. Und wenn jetzt bei einer zum Beispiel so einen Knick im Bein hat und ein anderer nicht, dann könnte man sagen, der eine mit dem Knick im Bein, das ist eine andere Art als der eine ohne Knick.
Mhm. Genau, das ist der morphologische Artbegriff. Also, das ist, dass man sie quasi am Äußeren unterscheidet. Es gibt aber auch einen biologischen Artbegriff und der sagt zum Teil, dass sie dann zu einer Art gehören, wenn sie sich miteinander paaren können oder potenziell paaren können, weil sie sind ja auch manchmal über die Welt verteilt und die Kinder auch Nachkommen kriegen können. Ne? Also ja zum Beispiel beim Esel und beim Pferd ist es ja so, die können auch Nachkommen bekommen, aber die sind unfruchtbar. Deshalb ist es nicht, auch nach dem biologischen Artbegriff, nicht eine Art. Man merkt schon, da gibt es auch noch mehr, auch andere Artbegriffe. Also da merkt man schon, dass es nicht ganz so einfach zu definieren. Oder man muss sich ein bisschen Gedanken darüber machen, wie man eine Art definiert und was da zu einer Art gehört. Klar, wenn man jetzt Menschen und Pferde, da wird jeder sagen, okay, das ist nicht eine Art. Aber wenn man da gerade so in kleinere Tiere, die sich viel häufiger reproduzieren, geht, dann verschwimmt das auch schon mal so ein bisschen. Aber wir schweifen ab vom Thema. Wir möchten ja über Nützlinge sprechen. Ich habe erklärt, wie ihr den Laufkäfer, unsere Goldleiste, in euren Garten holen könnt, wie ihr ihn unterstützt und natürlich, warum er auch uns bei Schnecken helfen kann. Er frisst übrigens auch Kartoffelkäferlarven. Kartoffelkäfer haben wir zum Glück noch keine Probleme mit, aber es gibt ja Menschen, die das haben. Und auch Läusemilben und Drahtwürmer, die ja auch für Kartoffeln zum Beispiel ein Problem werden könnten.
Ja, Kartoffelkäfer ist sowas, das hat man in einigen Jahren gar nicht. Und in anderen Jahren quillt der Garten über voller Kartoffelkäfer. Wir hatten auch mal eine Kartoffelkäferplage im Garten und das hat einfach nicht aufgehört. Deswegen, ja, gut. Gut zu wissen. Goldleiste, schreibe ich mir auf.
Katzenminze haben wir ja auch mal gesagt, ne? Katzenminze um die Kartoffeln pflanzen könnte helfen. Also wenn wir das Problem mal haben, am besten machen wir es vorher, bevor wir das Problem haben, damit sie gar nicht erst ankommen.
Ja, Minze wächst ja schon da. Vielleicht hat das ja ähnliche
Geschwächte. Genau, vielleicht reicht das ja schon. Stimmt.
So, ich würde mal zum nächsten Tier übergehen. Wir haben jetzt etwas über kleine Tiere gesprochen. Wir hatten über die Wespe gesprochen, den Käfer gesprochen. Jetzt möchte ich mal auf ein großes Gartentier eingehen. Ein Gartentier, was wahrscheinlich jeder schon einmal gesehen hat und auch ganz putzig findet. Das ist ein Tier, was Kinder gerade mögen. Es geht um den Igel. Und genauer gesagt geht es um den Braunbrunstigel. Nein, falsch. Brust. Den Braunbrustigel. Das ist nämlich der Igel, der in Westeuropa verbreitet ist und wahrscheinlich auch der Igel, der in deinem Garten gerade sich rumtreibt. Wird auch der westeuropäische oder einfach nur Westigel genannt, wenn man es kurz haben möchte. Es gibt aber auch noch den nördlichen Weißbrustigel. Der kommt aber vor allem in Osteuropa vor und in einigen Teilen von Ostdeutschland. So, und jetzt möchte ich gerne auf meine alte Tradition zurückgreifen. Ich möchte nämlich über die Geschichte des Igels sprechen. So, ich habe es ganz kurz zusammengefasst. Und zwar fand ich ganz spannend, in Baden-Württemberg wurde eine Skulptur aus Mammut-Elfenbein gefunden, die wohl 40.000 Jahre alt ist. Und diese Skulptur soll einen Igel darstellen. Fand ich spannend, hab ich nicht gedacht. Aber damals waren anscheinend Igel schon so wichtig, dass sie abgebildet wurden. Mhm. Und sie wurden auch von den Römern und auch im Mittelalter hier in Europa gegessen, als Nahrungsquelle. Heute meistens aber nicht mehr, die sind nämlich heutzutage geschützt. Ich glaube, das Aussehen eines Igels brauche ich gar nicht mehr beschreiben. Ne? Sind so 20, 30 Zentimeter lange Tierchen, die verändern ihr Gewicht, je nachdem, ob sie gerade im Winterschlaf sind oder nicht. Und haben ganz viele harte Stacheln auf dem Rücken. Was schätzt du denn, Franz? Wie viele Stacheln kann so ein Igel haben?
Ich schätze 1000 bis 2000.
Ein ausgewachsener Igel kann bis zu 7500 Stacheln haben.
Oh, das ist
viel. Diese Stacheln Ja, die fallen nach ungefähr einem Jahr bis anderthalb Jahren aus und wachsen dann neu. Die fallen nicht alle aus und wachsen neu, sondern einzeln. So wie wir unsere Haare verlieren, verliert ja auch Stacheln. Weil die Haare, ach, die Haare, weil die Stacheln sind nämlich auch modifizierte Haare. Das ist das, wo es ursprünglich mehr herkommt. Und ganz lustig, die meisten Igel haben cremefarbene bis schwarze Stacheln, aber es gibt auch einige, die haben weiße Stacheln und die werden dann blonde Igel genannt. Kleiner zweiter Funfact, Igel haben auch einen kleinen Stummelschwanz, wusste ich auch nicht, so ein ganz kleines 2 cm Ding, was man aber nie sieht, weil es immer unter Stacheln verborgen ist. So, jetzt genug aber zu den Funfacts und das Aussehen von Igeln. Wer einen Igel gesehen hat, weiß bestimmt, dass der Igel ein paar besondere Verhaltensweisen hat. Igel sind nämlich keine tagaktiven Tiere, sondern nachtaktive Tierchen. Und als solche ist der visuelle Sinn nicht so wichtig. Igel benutzen nämlich hauptsächlich den Geruchssinn. Sie haben da so ein spezielles Organ, das Jacobson-Organ, das den verstärkt, und ihren Gehörsinn. Und deswegen können sogar blinde Igel kleine Igelbabys aufziehen. Also das funktioniert auch, wenn sie gar keinen visuellen Sinn mehr haben. Jetzt aber eine Frage an dich, Franz. Wir waren ja vor einigen Wochen mal zu Besuch in der Nähe von Kiel. Und da haben wir Igel gehört. Kannst du dich erinnern?
Da kann ich mich erinnern, ja. Falls das die Frage war.
Ja, was für Geräusche haben die Igel denn gemacht?
Die haben so wie so ein Grunzen hört sich das an. Also
magst du es mal nachmachen?
Bitte?
Magst du es mal nachmachen?
Ich kann es gar nicht mehr genau nachmachen. aber ich weiß, dass das wie so ein Grunzen, glaube ich, war.
Ah, das dachte er so. Ja, genau. Es ist ein Grunzen. Die machen im Grunde so Grunz- und Schnaufgeräusche, manchmal auch ein Niesen. Es war irgendwie so ein. Sowas Ähnliches haben sie gemacht. Wir wussten erst gar nicht, was es war. Die machen auch manchmal ein Fauchen, ein Kechern. Also, sie machen eine ganze Reihe von verschiedenen Geräuschen, die man ja eigentlich erst nachts hört. Wenn man sie tagsüber hört und wenn man sie tagsüber aktiv sieht, dann stimmt meistens mit dem Igel etwas nicht. Denn wie gesagt, sie sind nachtaktiv. Hauptsächlich zur Dämmerungszeit, also zwischen 6 Uhr und 21 Uhr und einmal nachts so zwischen 0 und 3 Uhr. Und unsere Igel, wir reden ja heute über Nützlinge, fressen nämlich gewisse Schädlinge. So, wir haben jetzt schon ganz viel über Nacktschnecken gesprochen und das war auch der Grund, warum ich den Igel mir rausgesucht habe, weil ich felsenfest davon überzeugt war, der Igel, der frisst auch ganz viele Nacktschnecken, ist sogar noch größer als die Blindschleiche, also da muss doch schon einiges reingehen in das Tier. Aber dem ist gar nicht so. Der Igel frisst schon Nacktschnecken, nur ist das eher außergewöhnlich. Also es wird gesagt, dass die Nahrungskompensation des Igels zu unter 5% aus Nacktschnecken besteht. Er frisst hauptsächlich Käfer, Raupen und Regenwürmer und auch Blindschleichen.
Aber warum ist er dann ein Nützling? Also wenn er hier unsere ganzen Nützlinge frisst?
Ja, das frage ich mich auch. Natürlich, unter den Käfern, unter den Raupen, ne, da sind ja auch einige Schädlinge mit dabei. Und es geht ja darum, dass wir ein möglichst diverses Ökosystem haben. Und er frisst zum Beispiel auch sehr junge Mäuse und Maulwürfe, wenn er sie bekommen kann. Wenn die älter werden, sind die zu schnell für ihn. Er frisst aber auch Aas. Und er kann auch Schlangen fressen, also so eine Kreuzotter oder sowas, wenn die jung ist. Ne?
Hast du schon mal eine Kreuzotter gesehen?
Ja, aber nicht in Deutschland.
Okay, wo denn?
Ich glaube, das war in Italien.
Okay, kann ich mir vorstellen, dass es die da öfter gibt. Aber ich habe hier noch nie eine Schlange live gesehen.
Nee. Schlangen habe ich in Australien noch einige gesehen. Das waren aber keine Kreuzottern, die waren dann deutlich gefährlicher. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Igel frisst auch die. Und was auch noch wichtig ist für unsere Permakulturfreunde, der Igel frisst auch Eier und kleine Küken von bodenbrütenden Vögeln. Und das kann eine ernste Gefahr sein, je nachdem, was für bodenbrütende Vögel das sind. Aber, kleine Entwarnung, Hühnereier sind zu groß für ihn, also er wird jetzt nicht den Hühnerstall plündern, aber er frisst Hühnerküken. Das heißt, wenn Hühnerküken da sind, muss man sich ein bisschen in Acht nehmen, dass der Igel die nicht frisst.
Mhm. Und Wachteln. Punkt, Wachteln frisst er wahrscheinlich bestimmt gerne, ne?
Also die Eier. Ja, wahrscheinlich. Sind ja noch kleiner, sind noch bodenbrütender. Nicht so schnell. Was er auch gerne mag, ist Fallobst. Da ist aber die Frage, ob er wirklich das Obst frisst oder ob er einfach nur die Insekten von dem Obst frisst. Es gibt ja auch einige Legenden und Mysterien, die den Igel umgeben. Und die habe ich euch vorbereitet. Es gibt eine Legende, die stimmt nicht. Und zwar, Igel tragen nicht ihre Nahrungsvorräte auf dem Rücken, wenn mal irgendwelche kleinen Früchte oder sowas auf dem Igel stecken, dann ist es einfach, weil er sich nicht darum kümmert, sie rauszumachen. Das ist kein Nahrungsvorrat. Und Igel trinken nicht die Milch von liegenden Kühen. War wohl auch mein Mysterium, dass dann die Bauern Angst hatten, dass die Igel ihre Kühe leer trinken. Das stimmt nicht. Übrigens soll man Igel auch nicht mit Milch füttern, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich habe aber noch ein paar Mysterien, die bis heute ungeklärt sind und vielleicht von euch, von angehenden Igelforschern, geklärt werden könnte. Und zwar, wenn man sich die Igel anschaut, beobachtet man manchmal ein ganz seltsames Verhalten. Sie fangen nämlich manchmal an, ganz viel zu speicheln und verrenken sich dann so ganz komisch und verteilen den Speichel auf ihrem Rücken. Und es ist nicht bekannt, warum die das machen. Es wird vermutet, dass es eine Art Reinigungsprozess sein könnte, irgendwas mit den Geruchszellen zu tun hat, aber schlussendlich ist es immer noch unbekannt. Und, auch ganz wichtig, hätte ich nicht gedacht, man weiß noch gar nicht, wie alt Igel jetzt wirklich werden können. Wilde Igel haben ein Alter von 7 Jahren erreicht. In Gefangenschaft wurden sie bisher bis 10 Jahre beobachtet, aber es gibt bei Igeln eine ganz hohe Todesrate im ersten Lebensjahr. 90% der Igel sterben in ihrem ersten Lebensjahr. Hartes Los, als Igel geboren zu sein.
Aber dann finde ich ja noch umso krasser, dass die Blindschleiche selbst in Wildnis über 30 Jahre alt werden kann. Ja, heftig, also das, ne? Ist ja, das ist wirklich alt. Okay, zurück zum Igel. Mhm.
Kann sich wahrscheinlich gut vor den Igel in Acht nehmen.
Das so, kann sein.
Jetzt geht es darum, wenn wir jetzt Igel in unserem Garten haben wollen, müssen wir natürlich wissen, wie vermehren sich Igel und wo leben Igel. Fangen wir mit der Vermehrung mal an. Das ist auch ganz interessantes Schauspiel. Und zwar umkreisen sich die beiden Igel, also das Weibchen und das Männchen, dann umeinander. Die laufen dann immer so im Kreis. Und das Weibchen weicht dann so ein bisschen zurück. Und man nennt das auch ein Igelkarussell. Habe ich bisher selbst noch nicht gesehen, muss aber ganz spannend sein, findet ja auch meist nachts statt. Und dann steigt das Männchen, das Weibchen, wie das andere Säugetiere auch machen. Und das Weibchen versucht dabei, die Stacheln ganz flach anzulegen, weil ich mir das unglaublich unangenehm vorstelle, wenn man so ganz viele harte Stacheln halt dazwischen hat. Aber das funktioniert anscheinend irgendwie, weil es gibt ja kleine Igel. Und
also müssen sie das anscheinend, ja, das stimmt.
Anscheinend irgendwie hinbekommen. Jedenfalls werden die meisten kleinen Igel dann im August geboren. Und das Weibchen legt einen Tag vor der Geburt ein Nest an. Das ist dann meistens an einem regengeschützten Ort, irgendwo in einem hohlen Baumstamm oder unter einem Gartenschuppen. Macht dann da so ein kleines Nest mit trockenem Graslaub und so weiter. Und auch mit Moos. Wir haben schon oft genug Moos erwähnt. Moos-Folge ist die Folge 43, falls sich jemand mal mehr mit dem Thema Moos auseinandersetzen möchte. Und dann werden die kleinen Igelchen geboren. Aber Vorsicht. Wenn du in deinem Garten ein Igelweibchen hast und du weißt, dass es gerade frische Jungen bekommen hat, dann musst du widerstehen und nicht dorthin gehen und nicht die Mutter stören, weil wenn die Mutter kurz nach der Geburt gestört wird, dann kann es sein, dass sie die Jungen verlässt oder sie sogar auffrisst. Deswegen, sie brauchen ein bisschen Ruhe und dann nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen sollten die kleinen Igelchen auch von alleine rauskommen. Werden für die ersten 6 Wochen werden sie gesäugt und noch ein lustiger Funfact, kleine Igel haben auch Milchzähne, ähnlich wie wir Menschen. Die fallen dann irgendwann aus und nach ein paar Monaten kriegen sie dann richtige Zähne. Auch
so sie trinken ja auch Milch, ne? Warum sollten sie keine Milchzähne haben? Verstehe ich jetzt die Verwunderung nicht.
So, jetzt wissen wir, wie sie sich vermehren. Jetzt noch kurz auf die Feinde einzugehen. Es gibt nämlich ein paar natürliche Feinde von dem Igel. Marder und Füchse fressen den Igel gerne. Aber die Hauptfeinde sind Dachse, weil Dachse es hinbekommen, dass sie den eingerollten Igel ausrollen. Die Igel rollen sich ein zur Verteidigung und spreizen ihre Stacheln. Der Dachs kann das mit seiner Nase wieder auseinanderfriemeln. Und der Uhu, weil der Uhu sogar eingerollte Tiere mit seinen scharfen Klauen zerpflücken kann. Es gibt noch andere Feinde, nämlich Parasiten. Igel sind sehr häufig von Parasiten befallen, von Würmern, Flöhen, Zecken, Milben und so weiter. Sogar Pilzerkrankungen haben sie, wo teilweise ihre Stacheln ausfallen. Und besonders geschwächte Tiere können diesen Parasiten anheimfallen. Und daran können die auch sterben. Und die geschwächten Tiere, das sind vor allem Tiere, die hungrig sind. Und die merkt man zum Beispiel, wenn sie tagsüber auf Nahrungssuche gehen. Dann weiß man, sie sind hungrig und sie sind geschwächt, denen geht es nicht so gut. Und daran enden dann auch viele Igel. Aber der Hauptfeind in Deutschland ist der Autoverkehr. Hunderttausende von Igeln werden jährlich in Deutschland durch die Autos getötet. Deswegen auch beim Autofahren aufpassen. So, Franz zeigt schon, die Zeit wird knapp. Okay, noch ganz, ganz kurz.
Ich will jetzt wissen, wie ich den Igel unterstützen kann, da ich den in meinen Garten kriege.
Was kann ich denn jetzt machen? So, also, da gibt's 4 Punkte. Punkt Nummer 1, wir müssen Igelfallen vermeiden. Igel sind so kleine Tierchen, die können nicht gut klettern und so weiter. Das heißt, wenn wir Kellertreppen haben, da können die runterpurzeln. Wenn wir Teiche haben, da können sie reinfallen. Also wir müssen eine flache Stelle machen, dass sie wieder rauskrabbeln können. Und wenn wir Zäune haben, da kommt die Igel nicht durch. Am besten dann ein kleines Loch machen, dass die Igel da durch können. Und, das hatte die Steff auch schon mal gesagt, keine selbstfahrenden Rasenmäher benutzen, weil die Igel tödlich verletzen können. Zweiter Punkt, Futter. Wir haben ja gerade gesagt, was Igel alles fressen. Das heißt, wenn wir einen insektenreichen Garten haben, mit blühenden Hecken, mit Obstbäumen, vielleicht Insektenhotels, das ist gut, das wollen die Igel, da können sie sich gut ernähren. Und eine Wasserschale ist auch immer gut, können sie ein bisschen was trinken, dann sind sie glücklich. Punkt Nummer 3, die Überwinterung. Igel überwintern, gehen in einen Winterschlaf und dafür brauchen sie einen passenden Unterschlupf, ähnlich wie das Nest, was ich eben auch beschrieben hatte. Sind das kleine, schattige Höhlen, die graben sie sich, bauen sie sich meist in Steinen, Reisighaufen und Büschen und so weiter rein. Es kann ganz gut sein, wenn man im Garten einfach eine Igelecke anlegt. Also dann einfach Laub dahin, Totholz, Reisig, einfach alles dahin schmeißen und liegen lassen. Darunter machen die sich das dann schon bequem. Aber wenn man im Winter kleine Jungtiere draußen sieht, gerade bei Frost, dann sollte man die unbedingt aufnehmen, weil die das dann meistens sonst nicht schaffen und dann kann man die zufüttern. Das ist nämlich der letzte Punkt, vierter Punkt. Man sollte geschwächte Tiere unterstützen. Das sagt auch der NABU, der Naturschutzbund. Es ist okay, Tiere, Igel zuzufüttern, gerade im Frühjahr und im Herbst. Wildtiere füttern ist natürlich immer so eine Frage, soll man das, soll man es nicht machen? Wie gesagt, bei Igeln schon. Am besten, welches Futter man denen bereitstellen kann, wenn man ein geschwächtes Tier hat. Feucht- oder Trockenfutter für Katzen, weil die sehr fleischhaltig sind. Für Hunde ist nicht so gut. Man kann auch ungewürztes Hackfleisch nehmen aus Rind oder Rührei und immer auch mit Wasser angeben. Auf keinen Fall sollte man ihnen Speisereste geben oder Dosenfutter. Keine Milch, habe ich ja schon gesagt. Obst, Nüsse fressen sie auch nicht. Und kein Igelfutter. Nicht gedacht, aber der NABU sagt, lieber kein Igelfutter, das ist für die Igel weniger gut geeignet. Genau, dann macht man am besten, man füttert die täglich, macht das täglich sauber und dann sollte eigentlich alles gut gehen. Und dann sollte man einen Garten haben, der möglichst igelfreundlich ist und dann den Igeln auch ein wohliges Zuhause bietet.
Jetzt haben wir sehr viel über den Igel gelernt, das hätte ja fast eine eigene Folge gefüllt. Muss ich mich mit meinem letzten Punkt ein bisschen kürzer halten und ohne jetzt noch weiter auf den Igel einzugehen, kommen wir direkt zum nächsten, der mal gegen ganz anderen Schädlingen was taugt. Also hier geht's nicht um Schnecken, hier geht's nicht um Raupen, sondern um Blattläuse. Und ich denke, die meisten von euch hatten schon mal irgendwo Blattläuse. Und da gibt es einen Nützling, der prädestiniert dafür ist, Blattläuse zu vertilgen. Und es ist nicht der Marienkäfer, klar, die Larven helfen auch, sondern die grüne Florfliege. Also die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Gerade im Winter sieht man die nämlich schon mal im Haus. Die suchen sich über den Winter nämlich eine warme Stelle. Und wenn dann im Haus Licht ist, dann kommen die auch schon mal raus, obwohl es noch gar nicht Frühjahr ist. Ne? Also so grüne Hautflügler sind das. Ich denke, ihr wisst genau, wie das aussieht. Wegen ihrer enormen Bedeutung als Nützling wurde die Florfliege auch 1999 zum ersten Insekt des Jahres gewählt. Wäre auch meine erste Wahl vielleicht gewesen. Also ein wirklich sehr guter Nützling für unseren Garten. Und warum das so ist, erkläre ich euch. Denn als Imago, also Imago ist die erwachsene, die adulte Form, die geschlechtsreif ist, ernährt sie sich, wie auch Nils bei der Schlupfwespe erklärt hat, gar nicht von Blattläusen oder so, sondern von Nektar und Pollen. Dann legt sie aber Eier und daraus schlüpfen die Larven. Und diese Larven haben es in sich, denn, dazu muss ich noch einmal einen Schritt zurückgehen, ein Weibchen legt ungefähr 400 bis 700 Eier pro Eiablage und aus diesen Eiern schlüpfen dann die Larven und eine Florfliegenlarve frisst bis zu 500 Blattläuse. Das heißt, aus diesem Gelege, wo dann 400 bis 700 Florfliegen schlüpfen, jede einzelne frisst bis zu 500 Blattläuse. Und wenn man überlegt, dass das Ganze dann hier sich auch immer weiter, die kriegen wieder kleine, ne, und so weiter. Natürlich sterben auch viele. Aber das ist doch ein sehr guter Nutzen, gerade wenn es um Blattläuse geht. Jetzt natürlich die allerwichtigste Frage. Außer Nils möchte noch was zur Florfliege vorher sagen.
Nee, ich wollte genau die allerwichtigste Frage, wie bekomme ich die jetzt in meinem Garten? Weil die möchte ich ja am besten möglichst früh da haben, damit die Blattläuse gar keine Chance haben.
Richtig. Das hat man auch ganz kurz daraus, das hat man gemerkt, wir haben ja auf unserer Fläche haben wir auch Kapuzinerkresse stehen. Relativ viel sogar. Und da habe ich keine Blattläuse dran gesehen. Weil also unsere Beete stehen mitten in der Wiese, mitten in der Natur, also auch sehr viele Nützlinge drumherum. Jetzt habe ich hier auf meinem Balkon, mitten in der Innenstadt, habe ich auch Kapuzinerkresse stehen und jeder einzelne Halm ist voll mit Blattläusen und es passiert auch nichts, wenn ich nichts mache. Also da sieht man schon, und durch die Blattläuse, wer das nicht weiß, die schädigen nicht nur direkt die Pflanze, das könnte die Pflanze ganz gut überleben eigentlich, sondern sie bringen auch Viren in die Pflanze dann ein, die für die Pflanze schädlich sind, ne, weil die dann eine Stelle hat, wo die eindringen können. Und das ist ein mindestens genauso genauso großes Problem der Blattläuse. Deshalb umso wichtiger, dass wir Flurfliegen unterstützen. Und jetzt zum einen, wenn sie bei euch in der Wohnung sind, einfach in Ruhe lassen, sie tun nichts, sie setzen sich irgendwann wieder und sind dann im nächsten, weil sie sich oft Überwinterung im Haus suchen, sind dann im nächsten Frühjahr, legen sie wieder los. Wie unterstütze ich sie? Im Winter habe ich erzählt, sie brauchen einen warmen Ort und dafür gibt es spezielle Flurfliegenkästen. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, die haben auch so Schlitze als Eingang, kann man sich auch super einfach selber bauen. Und da kommt dann Stroh zum Beispiel rein, was nach vorne abgeschlossen ist, damit es nicht rausfällt. Und da überwintern die Flurfliegen und auch andere Insekten sehr gerne drin. Und um es den Flurfliegen noch ein bisschen angenehmer oder attraktiver zu machen, kann man den ganzen Unterschlupf rot streichen, weil diese Farbe die Flurfliegen anzieht. Das heißt, sie ziehen dann umso lieber in diese Kästen ein. Also wenn ihr rote Kästen irgendwo hängen seht, dann sind die oft für Flurfliegen. Und gleichzeitig siedeln sich auch Marienkäfer da gerne an und deren Larven fressen ja auch Blattläuse. Aber natürlich möchten wir nicht nur die im Winter irgendwie ein Plätzchen bieten, sondern auch, dass die adulten Tiere, die zwar keine Blattläuse fressen, aber ja natürlich die dafür sorgen, dass die Larven gelegt werden, die Eier gelegt werden, aus denen die Larven schlüpfen, möchten wir die auch unterstützen. Und dafür brauchen wir einen blütenreichen Garten. Und eine Blüte, die den Flurfliegen besonders schmeckt, das ist die Katzenminze. Und die haben wir eben schon mal angesprochen, dass sie auch gegen Kartoffelkäfer helfen kann. Und der Duftstoff, anders als beim Kartoffelkäfer, der davon abgeschreckt wird, lockt die Flurfliegen an, sodass sie hier dann besonders gerne an die Katzenminze gehen. Aber es gibt auch viele andere Pflanzen, die blühen, am besten natürlich heimische Wildpflanzen, die Flurfliege dann dafür sorgen. Ich habe ja gesagt, sie ernährt sich von Pollen und Nektar, die Flurfliege dann versorgen, wenn sie im adulten Stadium ist.
Da merkt man auch richtig, wie das alles ineinander greift, ne? Wie verschiedene Nützlinge zusammenarbeiten mit verschiedenen Nützlingspflanzen oder Companion Plants und wie sie dann auf ganz verschiedene Schädlinge sich auswirken. Wenn man das so ein bisschen anfängt zu verstehen, merkt man, dass das so ein richtig dichtes Netz ist und man merkt eigentlich, wie viel da noch sein könnte, was man jetzt gar nicht weiß und was man noch gar nicht sieht.
Genau, und da merkt man auch wieder, dass diese Diversität halt unglaublich wichtig ist, ne? Also je mehr verschiedene wir haben, umso mehr können sich unsere Nützlinge uns unterstützen, indem sie die Schädlinge bekämpfen. Und je eine größere Palette wir haben, setzen wir nicht nur auf ein Pferd, sondern fächern das. Wer Aktien hat, ne, sollte man ja auch breit fächern. Genauso ist es bei unseren Nützlingen. Auch da haben wir ein breites Portfolio an Nützlingen, die uns unterstützen. Und da sehen wir schon, dass das halt super wichtig ist. Und was ich auch gemerkt habe oder nochmal bestärkt bekommen habe, was wichtig ist, halt, dass man keine freien Flächen irgendwie hat. Ne? Nicht, dass ich irgendwo gar nichts wachsen habe oder nichts liegen habe, sondern alles bewachsen haben, am besten auch die Wege und Äste irgendwo hinschmeißen und so halt alles möglichst natürlich lassen.
Wobei da eine Ausnahme natürlich ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine offene Sandfläche hat oder Kargböden hat, wo dann bestimmte andere Insekten und sowas sich ansiedeln. Aber genau, was Franz meinte, am besten möglichst divers und keine Brachflächen haben, wo zum Beispiel einfach zwischen dem Gemüse nichts wächst. Jetzt haben wir ganz viel über Nützlinge gelernt und ich hoffe, ihr habt so viel gelernt, wie wir gelernt haben. Wenn ihr noch Fragen habt zu einigen von diesen Nützlingen oder mal Anregungen geben möchtet, welche Nützlinge ihr besonders gut findet oder welche Schädlinge ihr gerne bekämpfen möchtet, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen unter podcast@keep-it-grün.de mit UE geschrieben. Bei YouTube könnt ihr uns auch erreichen und Instagram. Ich glaube, bei TikTok sind wir inzwischen auch. Überall gibt es uns. Richtig. So, damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Dann wünsche ich euch ein schönes und erfreuliches Wochenende, eine schöne Woche, tolle Feiertage, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Tschüss.
Ciao.